Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Achtung, Achtung, wichtige Neuigkeiten. Alles ist online, wirklich alles. Also nicht nur Computer, Smartphones und Tablets, auch Lampen, Pflanzenkübel und Rollläden. Das zumindest ist die Vision des Internets der Dinge.
Naja, es ist schon eine etwas abgehangene Utopie. Jedes Gerät, das wir haben, ist online und tauscht Daten aus, ohne dass man es ihm ansieht. Und das birgt Potenziale und natürlich auch Risiken in sich.
Es kommt gerade wieder Schwung in die Debatte über das Internet der Dinge. Und auch wir wollen heute darüber sprechen. Wir, das sind Markus Richter.
Und Vera Linz, herzlich willkommen. Außerdem stellen wir Ihnen eine neue Art von Internet-Boulevard-Journalismus vor, der die Macht im Internet zu übernehmen scheint. Und wir zeigen Ihnen das am Beispiel der mysteriösen Seite heftig.co.
Und wir haben natürlich wieder Netzmusik. Die kommt heute zum Beispiel aus Südspanien, aus den USA und quasi von um die Ecke aus Stuttgart und Köln. Denn dort ist das Elektronik-Duo Speedkicks zu Hause.
Und die beiden mischen analoge und digitale Musik zusammen, zum Beispiel auf ihrem aktuellen Album Little Smartphone People. Dort verschmelzen Synthesizer, Violine und Plattenspieler.
Eigentlich sollte das Little Smartphone People ein ruhiges Downtempo-Album werden, aber das hat dann irgendwie doch nicht geklappt, schreiben die beiden. Und das hört man auch jetzt hier bei Mos Eiley Cantina.
Breitband Topic.
Die Thingscom, das ist eine Konferenz, die sich in Berlin an diesem Wochenende mit der Zukunft von Hardware beschäftigt. Da wird darüber diskutiert, aber es wird auch an Hardware gebastelt, wie man gerade im Hintergrund hört. Gründe, sich damit zu beschäftigen, gibt es jede Menge.
Denn mit dem sogenannten Internet der Dinge wird sich die Erscheinungsform von Computern nochmal deutlich verändern, weil der Computer wird nicht nur der sein, der bei uns auf dem Schreibtisch steht, sondern auch der, der quasi in Alltagsgegenständen drin ist und diesen Intelligenz einhaucht.
Jeder denkt natürlich sofort an den Kühlschrank, der selbstständig für Essensnachschub sorgt. Das ist aber noch die ganz harmlose Variante intelligenter Geräte.
Wir sprechen gleich über Potenziale, Risiken und Nebenwirkungen dieser Dinge im Internet. Vorher stellt uns aber Matthias Finger vor, was jetzt schon alles möglich ist.
Bewegungssensoren teilen dem Wecker mit, dass wir kurz vorm Aufwachen sind. Jalousien fahren hoch, Kaffee kocht, ein Tablettendispenser spuckt Kopfschmerztabletten aus. Wir haben noch Alkohol im Blut. Es klingt nach Science Fiction, doch über Sensoren analysieren immer mehr Alltagsgegenstände unsere Umwelt. Die Daten reichen sie weiter an andere Geräte. Und die reagieren. Stereoanlagen, Eierkocher, Autos. Fahrzeuge informieren sich bald gegenseitig über Staus und Glatteis. Yvonne Hofstetter ist Entwicklerin.
Intelligente Maschinen werten diese Daten aus und dann versuchen sie aus unserem Echtzeitverhalten Rückschlüsse zu ziehen, wie wir uns in der Zukunft verhalten werden.
Vernetzte Geräte sollen das Leben erleichtern, theoretisch. Zahnbürsten halten Putzvorgänge fest, Sonden kommunizieren den Wasserstand im Blumenkasten und Gabeln berechnen Kalorien. Nun endlich soll es reif sein für den Massenmarkt, das Internet 3.0. Datentarife für maschinelle Anwendungen sind günstig, die Technik ist spottbillig. zum Beispiel Chips und Funkmodule, in Staubsaugern, Heizungen und Datenarmbändern. Die warnen vorm Sonnenbrand und erfassen Vitalfunktionen. Bei Bedarf beraumen Rechner Termine bei Ärzten an. Herausgeber Frank Schirmacher sieht das kritisch.
Wollen wir, dass unser gesamtes Leben Effizienzkriterien untergeordnet wird? Ständigen, sekundengenauen Analysen. Die politische Debatte muss sein, wie weit kann das gehen und wollen wir in so einer Gesellschaft leben?
Die Industrie wittert einen warmen Geldregen. Die ganze Welt muss komplett neu ausgestattet werden. Mit internetfähigen Geräten. Mit smarten Uhren und Mülltonnen. Und Turnschuhen mit integriertem Funkchip. Google hat schon mal die Firma Nest geschluckt. Für 3 Milliarden Dollar. Das Startup vertreibt digitale Heizungsventile. Deren Informationen ließen sich auch verhökern. Luftfeuchtigkeitsmesser im Schlafzimmer stellen fest, wie oft wir Sex haben. Die meisten Menschen schwitzen dabei.
Wir haben sowas noch nie gehabt. Also meine Mathematiker und Physikerkollegen, die sagen, wir haben die neue Atombombe erfunden und um Himmels Willen, keiner merkt es.
Neben grenzenloser Überwachung drohen Hackerangriffe. Beim Tracken von Gewohnheiten geht Entscheidungsautonomie flöten. 2020 sollen 50 Milliarden Geräte am Netz hängen. Was fehlt, ist nur noch ein einheitlicher Standard für die Kommunikation der Maschinen.
Matthias Finger über Möglichkeiten und Gefahren des Internets der Dinge. Ein Mann, der sich darüber seit langem Gedanken macht und mit Anwendungen experimentiert, ist der vielfach preisgekrönte Architekt und Künstler Usman Haque. Vor seiner Abreise nach Berlin zur Konferenz ThingsCom haben wir ihn für ein Interview gestern in London per Skype erreicht.
Usman Haque ist nicht nur irgendjemand, der sich mit dem Internet der Dinge beschäftigt, der ist ein Universalgenie, könnte man fast sagen, oder zumindest ein Multitalent. In Kunst, Forschung und Design hat er gearbeitet und deshalb haben wir ihn als erstes gefragt, in welchem dieser Gebiete aus seiner Sicht das Internet of Things zu Hause ist.
Really, I place the Internet of Things into the kind of sociocultural domain.
Persönlich würde ich das Internet der Dinge in einen soziokulturellen Bereich einordnen. Klar geht es da auch um die Technologie, um vernetzte urbane Umgebungen. Aber was mich am meisten interessiert, ist, wie das Internet der Dinge unsere Beziehungen und die zur Umwelt beeinflusst. Ich sehe es also in einem architektonischen Sinn, auch so, wie wir Städte bewohnen und benutzen.
Sense of the environment and how we occupy our cities and how we make sense of our cities.
Einer der Mythen, die immer wieder erzählt werden, ist der Kühlschrank, der automatisch frische Milch bestellt, wenn die alte sauer ist. Ist das realistisch? Und falls nicht, können Sie uns Ihr Lieblingsbeispiel für ein Internet-Ding nennen, vielleicht auch in der Architektur?
So the internet-connected fridge has become a little bit of a cliche, in part because it's a bit of a silly idea.
Der Internetkühlschrank ist ein bisschen wie ein Klischee geworden, zum Teil, weil es eine alberne und in meinen Augen ziemlich uninteressante Idee ist. Das ist nur eine Bequemlichkeitseinrichtung, die uns das Leben vielleicht ein wenig erleichtert, aber sie nutzt längst nicht das volle Potenzial, das sich uns bietet, wenn unsere Gegenstände miteinander vernetzt sind und sie Entscheidungen beeinflussen, was andere Dinge oder sogar Menschen tun. Als Gegenbeispiel will ich von einem Projekt von uns erzählen. Es heißt Natural Fuse. Im Prinzip ist das eine Pflanze mit einer Steckdose. Da steckt man zum Beispiel eine Lampe ein, aber die Pflanze stellt nur so viel Strom bereit, wie sie mit ihrem positiven CO2-Fußabdruck auch ausgleichen kann. Jetzt schafft so eine Pflanze nicht einmal so viel CO2 abzubauen, wie eine einzige Energiesparlampe generiert. Man braucht da ungefähr 5 bis 6 Pflanzen. Die stehen an unterschiedlichen Orten und sind übers Netz miteinander verbunden. Und wenn man dann das Licht einschalten will, wird erstmal übers Internet geprüft, ob es irgendwo anders 5 gerade freie, vernetzte Pflanzen gibt, die die CO2-Bilanz der Glühbirne zusammen ausgleichen können. Dann fließt der Strom, aber die ganze Gemeinschaft der Pflanzenbesitzer behält eine neutrale CO2-Bilanz. Sowas wird möglich, wenn Geräte miteinander verbunden sind. Sie arbeiten unter viel breiteren Entscheidungsumständen zusammen. Es geht nicht nur um den Bequemlichkeitsfaktor, dass eine Person auf einen Knopf drückt und ein Licht anschaltet. Es geht darum, dass Dinge in Echtzeit abhängig davon agieren, was in der Welt da draußen geschieht. Und das ist, was mich mehr am Internet der Dinge interessiert.
Glauben Sie, das ist der Charakter des Internets der Dinge oder geht es da vielleicht auch um Problemlösungen, wo wir noch gar nicht wissen, dass wir diese Probleme überhaupt haben?
Well, so I personally am less interested in trying to look at things as problems.
Mich selbst interessiert es weniger, Dinge immer als Probleme anzusehen und sie dann lösen zu müssen. Das ist oft eine sehr technikorientierte Herangehensweise, Probleme und ihre Lösungen. Als Architekt interessiere ich mich natürlich auch für geradezu poetische Aspekte, wie wir aus uns als Menschen Sinn machen, aus unserem Zuhause, aus unseren Städten. Ich will nicht nur auf Problemlösungen gucken, ich will lieber zu der Freude am urbanen Leben beitragen. Und manchmal geht das durch vernetzte Geräte. Wir haben mal das Addicted Toasters-Projekt gemacht mit Toastern. Die waren ans Netz angebunden und wurden eifersüchtig, wenn andere Toaster öfters benutzt wurden als sie selbst. Wenn die Toaster also erfuhren, dass andere Toaster in der Nachbarschaft jeden Tag sehr oft benutzt wurden und sie selbst nur ein-, zweimal täglich, dann wurden sie neidisch und versuchten, ihre Besitzer auf sich aufmerksam zu machen. Bitte benutze mich doch auch so oft. Und wenn sie dann immer noch nicht oft genug benutzt wurden, konnten sich die Toaster selbst automatisch per Kurierpost verschicken lassen. An jemanden auf der Warteliste, der auch so einen vernetzten Toaster nutzen will. Die Idee dahinter ist, in einer Welt, wo die Apparate miteinander verbunden sind und wir solche Ressourcen teilen können, warum sollten wir dann Dinge besitzen, die nur unbenutzt im Regal herumstehen?
Why should we have things that we don't use, that just sort of sit on the counter not being used?
Das Beispiel, das Sie erwähnt haben, bringt mich zu den Datenschutzbedenken, die besonders hier in Deutschland ein Thema sind. Ist es eine große Gefahr des Internets der Dinge, dass diese Dinge überall und immer online sind und jedes noch so kleine Detail über unser Leben wissen?
I definitely agree. Privacy is absolutely a fundamental issue here.
Klar stimme ich zu. Privatsphäre ist hier äußerst fundamental. Man muss auch sehen, dass wir heute als Individuen sehr wenig Kontrolle über unsere Privatsphäre haben. Das ist das Hauptproblem. Im Internet der Dinge wird sich das alles ändern müssen. Zum Teil, weil all die Businessmodelle von Firmen wie Facebook oder Google darauf basieren, dass die deine Daten besitzen und dich als Produkt sehen. Ihr Geschäft basiert darauf, dass du auf eine Website gehst und der Betrachtungsvorgang einer Werbeanzeige treibt ihr Businessmodell an. Im Internet der Dinge ist das nicht möglich. Deshalb ist die Frage, wie strukturieren wir das Internet der Dinge, um die Kontrolle zurück in die Hände der Menschen zu geben? Denn das andere an der Privatsphäre ist, das ist ja keine Ja-Nein-Entscheidung. Wir entscheiden uns ja nicht, ich will alles für mich behalten oder alles verraten. Wir haben eine sehr viel abgestimmtere Privatsphäre, wo ich vielleicht okay bin, ein bisschen was mit jemandem zu teilen, aber nur, wenn der auch ein bisschen zurückteilt. Oder ich teile was mit einer bestimmten Gruppe von Leuten, aber nicht mit jedermann. Und die Frage, wie man die Kontrolle darüber zurückgewinnt, die ist für mich fundamental fürs Internet der Dinge. Darum will ich mich kümmern, nicht nur in einem technischen, sondern eben auch in einem soziokulturellen Sinn.
Vielleicht gibt es ja auch positive Effekte, wenn wir diese Daten dann im Internet der Dinge teilen. Welche Vorteile können wir denn aus dieser Technologie noch ziehen und den vielen Daten, die dort anfallen?
So I'll mention here,
ich will hier das Produkt einer Firma namens Propeller Health erwähnen. Das ist ein Asthma-Inhalator, der mit dem Smartphone verbunden ist. Und jedes Mal, wenn man in der Stadt unterwegs ist und den Inhalator benutzt, speichert das Telefon den Standort, wo man den Inhalator nutzte. Wenn man dann wieder in diesen Stadtteil geht, warnt es mit einem Alarm, dass man seinen Inhalator brauchen könnte. Noch wichtiger aber, es sammelt die anonymisierten Informationen von anderen Leuten, wo die so inhalierten. Wenn du also selbst einmal wohin gehst, wo andere schon einmal Inhalatoren brauchten, weist dich dein Telefon darauf hin. Das ist interessant, weil es ein Wissensaustausch von vielen zu vielen ist. Und das Internet der Dinge ermöglicht auch, Daten wie diese Luftqualitätsinformationen in Echtzeit mit beispielsweise Wetterdaten zu verknüpfen. Das Wetter beeinflusst ja auch die Luftqualität. Und andere Daten, Verkehrsfluss zum Beispiel. Das finde ich interessant am Internet der Dinge, diese Idee, dass viele mit vielen kommunizieren. Wir sehen zwar gerade lauter Bequemlichkeitsdinger, Lampen, deren Farbe man mit dem Handy umschalten kann, Heizungen, die man aus der Ferne anschaltet, bevor man nach Hause kommt. Aber wenn all diese Dinge miteinander kooperieren, das ist für mich das tollste Ergebnis.
Google hat kürzlich für den Heizungssensor von Nest über 3 Milliarden Dollar hingelegt. Warum setzen die großen Konzerne so viel Geld ein für das Internet der Dinge?
The Internet of Things is still really the Internet.
Das Internet der Dinge ist immer noch das Internet. Da sind Dinge, die nicht mehr unbedingt Computer sind, mit dem Internet verbunden, aber sie haben trotzdem die Rechenleistung der Cloud hinter sich. So gesehen ist es doch ein offensichtlicher Weg für Internetkonzerne, in Internet der Dinge Produkte zu investieren. Um konkret auf Ihre Frage um Google und Nest einzugehen, das ist schwer zu sagen, warum Sie gerade dieses Startup gekauft haben, aber ich würde glauben, dass Google, deren Spezialität ja das Strukturieren von Informationen ist, eben auch anfangen wollen, Informationen aus der physischen Welt zu strukturieren und nicht nur die aus der virtuellen Welt der Webseiten.
Um nochmal genauer nachzufragen, Sie haben ja vorhin schon gesagt, der Nutzer ist nicht mehr das Produkt. Woher bekommen denn diese großen Firmen den Profit aus dem Internet der Dinge?
Ich glaube, es könnte sich gut so entwickeln, dass die Anwendungsebene, die Applikationsebene oberhalb der Hardware, die größte Einnahmequelle der Hardwarekonzerne wird. Das würde bedeuten, dass sich die Leute Apps für ihre Geräte kaufen und die Entwickler und App-Stores die Einnahmen mit den Hardwarefirmen teilen. Wenn man heute einen Fitness-Sensor bei einer Firma wie Fitbit kauft oder Jawbone, gehen die Daten auch nur dorthin. Deren Webseite besucht man dann, um die Analysen und Graphen zu sehen. In einer wahrhaftig offenen Internet der Dinge-Welt kann man die Daten auch an seinen Arzt senden oder an die Übungs-App seines Lieblings-Yoga-Lehrers. Oder man könnte seine Daten anonymisiert an die Forschung verkaufen. Die Kontrolle wäre jedenfalls zurück beim Individuum. Von dort fließt ja auch die Wertschöpfung. Wir wissen nur noch nicht, was das Businessmodell ist, das das Internet der Dinge wirklich in die Ausmaße katapultiert, über die heute schon jeder redet.
Zuletzt noch ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Was werden denn die nächsten aktuellen Entwicklungen sein und was ist Ihre Vision vom Internet der Dinge?
I personally am very cautious in trying to predict the future because I'm really focused on what is possible now.
Ich konzentriere mich immer sehr darauf, was heute schon möglich ist und was die nächsten Schritte sind und bin deshalb immer vorsichtig beim Vorhersagen der Zukunft. Aber was mich derzeit am meisten interessiert und was ich in Thinkful.net erforsche, unserer Suchmaschine für das Internet der Dinge, die wir neulich gestartet haben, mich fasziniert, den Kontext dieser vielen Sensoren und Geräte herauszustellen, die da draußen sind, die öffentliche Daten generieren. Und mich interessiert, diese Daten im Zusammenhang zu präsentieren mit all den anderen Daten und Geräten, die da in der Nähe sind, damit die Leute damit was machen. Ich will den Menschen helfen, ihre eigenen Hypothesen zu Daten aufzustellen, die Daten zu diskutieren und zu präsentieren, damit es mehr bedeutsamen Austausch gibt, um das große Projekt, das wir alle haben, uns selbst zu vermessen und unsere Umwelt.
Der Architekt und Künstler Jusman Haq war das im Gespräch mit Breitband. Vielen Dank dafür. Alle Links, zum Beispiel den von thinkful.net, Jusman Haqs Suchmaschine fürs Internet der Dinge, gibt's auf unserer Website breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und dort finden Sie auch die Antwort auf eine Zusatzfrage, die wir gestellt haben, was nämlich gutes Design im Internet der Dinge ausmacht. Das haben wir Ihnen zum Beispiel auch gefragt. Und es gibt auch noch das gesamte Gespräch auf Englisch im Original zum Hören und natürlich auch die komplette deutsche Übersetzung. Python hieß dieses Stück von Roll Music, einem Musiker aus Südspanien, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, den 8-Bit-Sound auf der ganzen Welt zu verbreiten.
Ja, dazu programmiert er nicht nur einfach Musik für seine Alben, sondern auch Soundtracks für Indie-Spiele. Die Pop-Singles-Compilation 2014, aus der das gerade gehörte Stück stammt, fasst die Tracks aus immerhin 3 Spielen zusammen.
Er hat dabei leider nicht verraten, welche Spiele zu welchem Track gehören. Falls Sie es rausgehört haben, schreiben Sie uns. Sie finden uns zum Beispiel auf Twitter unter dem Namen dieser Sendung, Breitband.
Genau, schreiben Sie uns nach der Sendung, denn wir widmen uns jetzt nochmal dem Internet der Dinge. Auffällig viele Apps und Gadgets, die Anwendungen im Internet der Dinge sind, werden interessanterweise über Crowdfunding finanziert. Zwar nicht immer mit Erfolg, aber es gibt doch einige sehr prominente Fälle, die es geschafft haben. Zum Beispiel das Startup Nest, das später ja von Google gekauft worden ist.
Es scheint auch eine enge Beziehung zu bestehen zwischen solchen Startups und der Finanzierung durch die Masse, denn Crowdfunding funktioniert bestens als Ideenmotor, könnte man sagen. Andererseits werden diese Projekte oft nicht pünktlich fertig. Jochen Dreyer erklärt mal, woran das liegt.
This is the Internet.
Dies hier ist das Internet, nur nicht so, wie du es kennst. Dieses kleine Gerät verbindet sich mit dem Internet und wenn es das tut, dann bringt es jedes Objekt mit, an das es angeschlossen ist. Wenn das Internet mit der realen Welt verbunden wird, passieren unglaubliche Dinge. Das hier ist der Spark Core.
This is the Spark Core.
Es ist einer dieser unglaublichen Crowdfunding-Geschichten. Das Startup Spark Devices fragte die Kickstarter-Community nach $10,000 für eine winzige Platine und bekam über 500.000. Das liegt mit Sicherheit ein wenig an ihrem Bewerbungsfilm, einer Mischung aus Musikvideo, Humor und sympathischen jungen Männern.
I'm Zach from the Spark Team and we're in China.
Andererseits haben die mit ihrer Erfindung den Nerv der Zeit getroffen. Ihr Sparkcore ist eine daumenfingernagelgroße Platine, die durch WLAN und einen Mikrocontroller fast jedes physikalische Objekt ans Internet anbindet. Twitternde Kühlschrankmagneten, Lichtschalter, die beim Umlegen automatisch Pizza bestellen, eine Ladestation neben dem Bett, die selbstständig alle Lichter in der Wohnung löscht. Alles ist möglich. Und das für gerade einmal $39. Zusätzlich gibt es eine App, eine eigene Cloud und das Versprechen auf eine rege Open-Source-Programmierer-Community.
Unterstütze uns und begleite uns auf der Reise. Die Frage ist dann nur, was wirst du als erstes bauen?
Auch das Startup Pinocchio sammelte auf der Crowdfunding-Plattform Indiegogo für eine kleine Platine Geld ein. Über $100.000. Ihr Ziel war gerade mal die Hälfte. Die Besonderheit, die Pinocchio-Geräte können selbst ohne WLAN untereinander kommunizieren. In einer Kette von 10 dieser Geräte bräuchte nur eines WLAN und alle anderen würden ebenfalls mit dem Netz verbunden sein. Pinocchios könnten so ein eigenes, günstiges Mesh-Netzwerk aufbauen. Es gibt unzählige weitere Crowdfunding-Kampagnen, die innovative Dinge für das Internet der Dinge vorstellen und meist erfolgreich finanzieren. Die smarte Glühbirne LifeX, die über 1 Million Euro einsammelte und nun auf dem Markt ist. Die Pipesbox aus Rostock, die solche Smart-Home-Geräte einfacher miteinander verbinden möchte. Oder die WLAN-Zahnbürste Colibri.
Colibri sammelt Daten, wie du deine Zähne putzt, wie lange, wie oft und welche Bereiche mehr Aufmerksamkeit brauchen.
Bahnbrechende Ideen, smarte Typen und Riesensummen für schicke Produkte, die die Welt verändern. Crowdfunding und das Internet der Dinge wirken wie eine reine Erfolgsgeschichte. So wie die vom massenfinanzierten Startup Nest Labs und seinen Home-Automationsprodukten, die sich kürzlich Google für $3 Milliarden einverleibte. Dabei zeigen Studien, dass Crowdfunding vor allem ein Finanzierungsmodell der reichen westlichen Welt ist. Menschen, die Projekte finanzieren, sind meist technikaffin und arbeiten selbst viel am Computer, sind gut vernetzt und sogenannte Early Adopter. In den USA konzentrieren sich die Startups und deren Financiers traditionell an der Ost- und Westküste statt in den ländlichen Staaten dazwischen. Besonders häufen sie sich in und um das Silicon Valley, der US-Ideenmaschine der digitalen Welt, die sich durch Crowdfunding stets neu befeuert. Aber ganz so perfekt, wie es klingt, ist die Geschichte des gecrowdfundeten Internets der Dinge dann doch nicht. Am Anfang stehen die euphorischen Videos mit viel Humor, Musik und netten Menschen. Danach ein langer Entwicklungsprozess, ungeduldige Unterstützer und manchmal auch überforderte junge Unternehmer. Eine pünktliche Lieferung findet fast nie statt.
Mein Name ist Will aus dem Spark-Team.
Ich bin gerade in Shenzhen, China, wo der Spark Core in Masse produziert wird. Hinter mir seht ihr die Fließbandfertigung.
Das einst so euphorische Gesicht aus dem Kampagnenvideo von Spark Devices wirkt etwas übermüdet. Längst ist das Team mit der Auslieferung hinter dem Plan. Den Ärger der Fans versuchen sie mit so viel Transparenz wie möglich zu befrieden. Auch mit einem langen Blogartikel, geradezu eine Handlungsanweisung für Hardware-Crowdfunding-Projekte dieser Art. Sie erzählen, wie ein Prototyp im Video klasse aussehen kann, aber doch noch viel mehr Entwicklung braucht als angenommen. Dass nötige Werkzeuge teuer in der Herstellung sind oder dass längst nicht alle Komponenten so einfach zu haben sind, wenn man plötzlich nicht mehr nur 10, sondern Tausende davon braucht. Und dann ist da noch die Frage nach der Massenherstellung. Anfangs dachten die Erfinder, dass sie die wenigen bestellten Spark-Cores selbst bauen könnten, doch mit einer $500.000 und vielen 100 Bestellungen brauchen sie eine Fabrik. Diese muss entweder an langfristigen Erfolg des Projekts glauben oder lässt sich das Risiko mit überhöhten Preisen bezahlen. Das Internet der Dinge ist die Zukunft und wer neue Ideen über Crowdfunding finanziert, beschleunigt dessen Entwicklung. Doch eine Garantie gibt es nicht, dass die Geräte wirklich halten, was sie versprechen oder pünktlich geliefert werden. Und wer weiß, in der Zwischenzeit könnte ein größeres Unternehmen mit mehr Möglichkeiten ein ganz ähnliches Produkt früher auf den Markt bringen.
Jochen Dreyer über das manchmal nicht ganz einfache Verhältnis zwischen Startups und Crowdfunding. Alle Links zu den Projekten, die er im Beitrag erwähnt hat, finden Sie auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Wo Sie auch die Links zur Netzmusik finden. Das nächste Stück heißt Live und kommt von Lava Lava. Das ist der Künstlername von Silas Goss, die dieses und andere ruhige Instrumentalstücke unter einer Creative Commons by Attribution Lizenz ins Netz gestellt hat. Das heißt, die gesagt hat, man muss sagen, von wem der Song ist, dann darf man alles damit machen. Und sie hat das verknüpft mit dem expliziten Aufruf, die Musik auch für andere Projekte zu verwenden.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und dazu begrüßen wir im Studio Tim Wiese. Hallo Tim.
Hallo Vera, hallo Markus.
Für großen Unmut hat in dieser Woche die Bundesregierung gesorgt, weil sie angeblich Edward Snowden nicht zur NSA-Affäre befragen möchte. Das war durchgesickert, wurde dann aber relativiert und das wird jetzt aber trotzdem vielleicht gerichtliche Konsequenzen haben. Warum das alles, Tim?
Hintergrund ist ja ein Rechtsgutachten, das die Bundesregierung dem NSA-Untersuchungsausschuss vorgelegt hat. Da steht drin, dass es eine Straftat wäre, wenn Edward Snowden deutschen Abgeordneten amerikanische Geheimnisse ausplaudern würde. Und Überraschung, diese Einschätzung stammt von einem amerikanischen Anwalt aus Washington. Grundsätzlich befürchtet die Bundesregierung wohl schwere Zerwürfnisse mit den USA. Es ist nicht verwunderlich, dass es gegen das Gutachten und die Einschätzung viel Protest gibt, auch von Abgeordneten der Regierungskoalition. Die Opposition will deswegen vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, wie der Grüne Hans-Christian Ströbele erklärt hat.
Und dann wird das Bundesverfassungsgericht im Einzelnen fragen, wie kommt ihr darauf zu sagen, da sind die deutsch-US-amerikanischen Beziehungen gefährdet. Und dann wollen wir mal sehen, ob das hält. Ich bin da guten Mutes, dass das Verfassungsgericht auch in diesem Punkt das Parlament stärkt und die Abgeordneten und die Opposition.
Kanzleramtsminister Peter Altmaier hat jetzt aber schon geäußert, grundsätzlich sei eine Entscheidung über eine Befragung Edward Snowdens noch gar nicht gefallen. Man müsste sich aber noch Gedanken über die Modalitäten machen.
Wir bleiben jetzt mal bei der Überwachung, bietet sich ja gerade an, allerdings nicht durch die NSA. Die Berliner Polizei hat im letzten Jahr rund 50.000 Millionen Handydaten per Funkzellenabfrage gesammelt. Das wurde zumindest auf Netzpolitik.org berichtet. Was sind das für Daten, die da gesammelt wurden?
Ja, diese Daten geben zum Beispiel darüber Auskunft, wer sich mit seinem Handy wo aufgehalten hat oder ob Anrufe eingegangen sind. Konkret bedeutet das, die Polizei ermittelt zu einer Straftat in einem bestimmten Stadtgebiet. Dann kann sie von den Mobilfunkanbietern alle Daten abfragen, die dort zu einem bestimmten Zeitraum angefallen sind. Egal, ob sie von Anwohnern oder von möglichen Straftätern stammen, wie mir André Meister von Netzpolitik.org erklärt hat.
Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass jeder Bürger Berlins betroffen ist und statistisch gesehen ist jeder Bürger sogar 14 Mal betroffen gewesen letztes Jahr. Er hat quasi seine Daten in einem Datensatz gehabt, der dann bei der Polizei gelandet ist.
Das passiert natürlich nicht nur in Berlin. Für andere Bundesländer gibt es aber aktuell nicht so konkrete Zahlen. Betroffene wissen nicht, dass ihre Daten bei der Polizei gespeichert und an welche Behörden sie vielleicht weitergeleitet werden. Für André Meister ein Skandal.
Die Funkzellenabfrage stellt den Rechtsstaat auf den Kopf. Und zwar wird nicht gegen konkrete Verdächtige ermittelt, sondern es werden erstmal alle Leute, die irgendwie in einer bestimmten Gegend waren, gerastert. Das ist die Umkehr der Unschuldsvermutung.
Und eigentlich müssten die Betroffenen informiert werden, dass ihre Daten erfasst wurden. Das findet aber nicht statt, obwohl das aus Sicht von Datenschützern im Gesetz so vorgeschrieben ist. In Berlin wird jetzt diskutiert, ob Betroffene per SMS benachrichtigt werden. Allerdings würde die Einrichtung eines solchen Systems rund 160.000 Euro kosten.
Wissen wir also nicht, ob es dazu kommt, aber wenn die Polizei es nicht machen sollte, dann vielleicht einige Internetfirmen. Welche Pläne gibt es denn da?
In den USA gibt es solche Pläne, da starten Apple, Facebook, Yahoo, Google und Microsoft so eine Art Vertrauensoffensive, will ich es mal nennen, bei ihren Kunden. Dafür wollen die Konzerne ihre Richtlinien ändern, das berichtet die Washington Post. In Zukunft sollen Kunden informiert werden, wenn Behörden zum Beispiel auf E-Mail-Konten zugreifen. Schließlich hätten die Nutzer ein Recht, im Voraus zu erfahren, dass ihre Daten Gegenstand von Ermittlungen sein sollen. Ausgenommen von dieser neuen Regelung sind aber wohl Zugriffe durch das FBI oder das FISC, das ist das US-Gericht, das für Überwachungsmaßnahmen der Geheimdienste zuständig ist.
Darf ich kurz zusammenfassen? Es wird in Zukunft Bescheid gesagt, wenn irgendjemand uns überwacht, außer die Geheimdienste, von denen wir wissen, dass sie uns überwachen?
Verrückt, ne?
Dankeschön, Tim Wiese. Jetzt Netzmusik. MC Kuller ist ein Künstler aus den USA, der aus einer Familie mit vielen Talenten stammt. Die Mutter war Jazzmusikerin, der Vater Mathematiker und Informatiker.
Und diese Wurzeln hat er kombiniert. Seit er 4 Jahre alt ist, spielt er Piano. Irgendwann später entdeckte er den Computer für sich und beides benutzt er nun für seine Musik.
Außerdem hatte er gerade Geburtstag am 27. April. Warum das wichtig ist? Jedes Jahr an diesem Tag veröffentlicht MC Kuller ein neues Album. Und dieses Jahr heißt es Culinary School.
Ja, und wir wünschen alles Gute und passend zu seinem Geburtstag jetzt das Stück Blazing Day. Sun comes up and rises high. It's so hot, it's gonna make me cry. Oh Lord, oh Lord. Tell Wir sprechen heute über das Internet der Dinge und haben im Verlauf schon vieles kennengelernt, viele Dinge kennengelernt, die vernetzt sind und unser Leben verändern könnten.
Wir haben gehört, dass viele aktuelle Dinge durch Crowdfunding finanziert werden und dass mit dem Internet der Dinge der Umgang mit den anfallenden Daten nochmals überdacht werden muss.
Ja, und jetzt wollen wir noch über einen anderen wichtigen Punkt im Zusammenhang mit dem Internet der Dinge sprechen, nämlich über die Frage, wie kommt eigentlich das Internet in das Ding?
Auch wenn gerade viel geredet, produziert und vorgestellt wird, bei der tatsächlichen Netzanbindung ganz konkret herrscht noch ein heilloses Durcheinander.
Ja, aber unser Kollege Philipp Banse hat sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Wir haben mit ihm gesprochen und wir wollten als erstes von ihm wissen, ob es schon einen Standard für Netzanbindungen gibt, auf den man achten sollte, wenn man sich mit dem Internet der Dinge beschäftigt.
Ja, es gibt Standards. Diese sind allerdings sehr vielfältig. Das ist ein bisschen das Problem. Also insofern muss man schon sehr auf etwas achten, nämlich, dass man tatsächlich, wenn man mehrere Geräte hat, auch alle Geräte vom selben Hersteller oder beziehungsweise alle Geräte hat, die denselben Standard unterstützen. Da gibt es einmal Bluetooth und vor allen Dingen Bluetooth LE, was für Bluetooth Low Energy steht. Das ist so ein Funkstandard, der reicht so plus minus 10 Meter, verbraucht eben sehr wenig Energie und ist für die Hersteller sehr, sehr billig einzubauen. Deswegen gibt es diesen Standard in immer mehr Geräten. Aber vor allem in der Heimautomation, also Rollläden gehen runter, Licht geht aus, wenn ich das Haus verlasse und ich kann aus der Ferne meine Fenster schließen, wenn der Temperatursensor Alarm schlägt. Diese Heimautomation, da gibt es auch einen ganzen Sack voll Standards, die heißen dann Homematic und Zigbee und Z-Wave und Digitalstrom. Die haben alle unterschiedliche Vor- und Nachteile, was so Reichweite, Energieverbrauch, Bandbreite angeht, aber alle haben gemeinsam, dass sie nicht zueinander kompatibel sind. Also das heißt, wenn ich Homematic-Geräte zu Hause habe, dann sprechen die nicht mit meinen Zigbee-Geräten. Und das ist ein Problem. Und deswegen würde ich sagen, das neue heiße Ding oder das heiße Ding, was jetzt so ein bisschen aufkommt, was es schon länger gibt, aber jetzt irgendwie bedeutender wird, ist Software-Defined Radio. Das bedeutet einfach, ich kann mir eine billige Hardware nehmen, also zum Beispiel so einen DVB-T-Stick für 20 Euro, der eigentlich Fernsehen empfängt. Und da gibt es Software dafür, die einfach die elektromagnetischen Wellen, die das Ding empfängt, nimmt und quasi per Software alles damit machen kann. Also diese ganzen Standards können gemacht werden. Und da entwickelt sich gerade eine große Community, die mit dieser ganz billigen Hardware, diesen DVB-T-Sticks und freier Software Internet der Dinge Geräte baut, die wirklich alle miteinander sprechen können, die eine ganze Menge tun können und die sich alle gut miteinander verstehen.
Es gibt also verschiedene Standards, die derzeit miteinander konkurrieren. Eine Lösung ist noch nicht wirklich in Sicht. Die andere Alternative ist ja, man baut einfach Geräte, damit die Geräte miteinander kommunizieren können. Was gibt es denn da?
Naja, diese Schaltzentralen, die haben halt die Funktion, diese ganzen Geräte, die ich so habe, eben zu verbinden. Und da gibt es so diesen einen Zoo, der nennt sich so Kivicon oder Quivicon, je nachdem, wie man das so ausspricht, von der Deutschen Telekom. Die haben versuchen, so ein bisschen dieses Problem zu lösen, dass es halt so viele verschiedene Standards gibt und man kann sich dann so eine Kiste zu Hause hinstellen. Und wenn man Zigbee-Geräte hat, die eben Zigbee sprechen, dann kann man da so ein kleines Modul reinstecken und dann sprechen die Zigbee. Und wenn man dann Homematic-Geräte auch noch hat, dann kann man noch ein zweites Modul reinstecken und dann verstehen sich die Zigbee und die Homematic-Geräte. Aber das ist halt auch proprietär. Und deswegen haben sich so andere Leute hingesetzt und so ein auch Projekt gestartet, nennt sich Pipesbox. Das ist so Open Source und soll eben genau dieses Problem erschlagen, soll alle Standards unterstützen und ja eben so eine Schaltzentrale bieten für alle möglichen Geräte, die eben verschiedene Sprachen sprechen. Pipesbox heißt das Ding. Aber ich würde sagen, das sind alles so Übergangslösungen, bis es dann mal einen schönen Standard gibt.
Es gibt also keine einheitlichen Standards und die Geräte reden quasi nur über Hilfsmittel miteinander. Wäre denn die direkte Vernetzung der Geräte untereinander, also mit Hilfe von Mesh-Netzwerken, eine Lösung?
Auf jeden Fall. Also Mesh-Netzwerk heißt eigentlich nichts anderes, dass ich die Geräte untereinander verbinden. Sie haben also keine zentrale Anlaufstelle, wo sie sich alle anmelden und die sie dann vermittelt, sondern mein Telefon nimmt zu deinem Telefon Kontakt auf, nimmt zu Markus' Telefon Kontakt auf und so kann ich dann von meinem Telefon zu Markus' Verbindung aufnehmen. Das ist halt wie ein Netz. Letztlich ist das Internet auch nichts anderes als so ein Mesh-Netzwerk, wo eben viele verschiedene Netze zum Internet verbunden sind. Bei diesen neuen Mesh-Netzwerken vom Internet der Dinge, da ist einfach so, dass die Maschen kleiner werden, dass sich immer mehr Geräte einklinken, die immer kleiner werden, mit immer weniger Energie auskommen und sich dort einhaken können und quasi autonom untereinander sprechen können. Das hat den Vorteil, dass dieses Netz sehr stabil ist, ja, weil wenn ein Knoten ausfällt, dann gibt es immer einen anderen Weg, den die Bits nehmen können. Es ist sehr leistungsfähig, braucht wenig Energie und ist eben robust und braucht eben keine zentrale Verwaltung. Das sind viele Vorteile.
Es gibt also dieses Mesh-Szenario, aber was kann man damit alles umsetzen? Also was wird damit jetzt schon gemacht?
Ein paar Sachen habt ihr ja auch schon in einem anderen Beitrag erwähnt. Das Heimautomation ist natürlich eine große Sache, wo der Lichtschalter mit der Zentrale redet und der Lichtschalter mit dem Kontrolleur am Fenster, ob der offen ist und das Licht ausgehen soll und die Heizung ausgehen soll, wenn die Temperatur fällt. Sowas ist natürlich, diese ganzen Fitness-Tracker sind so ein Ding, wo ich das was am Arm habe und der dann mit meinem Telefon sich unterhält, ob ich noch laufen muss oder nicht. Eine Sache, die ich auch noch gefunden habe, ist die Wunderbar. Das ist irgendwie so eine Art Schokoladentafel und jedes Stück Schokolade ist gefüllt mit so einem Sensor. Und ich kann die auseinanderbrechen, diese Dinger, und irgendwohin pappen. Dann empfängt der eine Lichtsensor und der andere ist ein Bewegungssensor. Und wenn ich den Bewegungssensor an mein Auto mache, dann verbindet der sich übers Internet mit meinem anderen Stück Schokolade und das meldet mir dann, ob mein Auto sich bewegt. Also da gibt es ganz viele Startups, die kleine lustige Sachen mit diesen Dingen machen, die untereinander kommunizieren. Wohin die Reise geht, ist natürlich immer schwer zu sagen. Ich finde, man kriegt so ein bisschen so ein Gefühl davon, wenn man mit seinem Bluetooth-Handy ins Auto einsteigt und sich das Ding automatisch mit dem Autoradio verbindet. Und wenn ich aussteige, dann verbindet sich das Telefon eben automatisch wieder mit meinem Bluetooth-Kopfhörer. Und so, glaube ich, wird die Zukunft so ein bisschen darin bestehen, nicht so sehr, was können diese ganzen Dinge eigentlich, welche Hardware werden wir da benutzen, welche Standards. Ja, wir brauchen da einen einheitlichen Standard oder zwei, das wäre schön. Aber viel wichtiger und interessanter und entscheidender, glaube ich, finde ich, wie intelligent ist diese ganze Technik. Denn nichts ist nerviger, als wenn ständig das Licht ausgeht in meinem Haus, obwohl es eigentlich gar nicht ausgehen soll. Nur weil die Technik irgendwie nicht verstanden hat, dass ich noch da bin und den Raum nur kurz verlassen habe und das Licht nicht ausgehen muss. Und ich glaube, diese Intelligenz irgendwie vernünftig hinzukriegen, dass diese Sachen, die ja ganz, ganz tief in unseren Alltag einsickern, sich tatsächlich so verhalten, wie wir das jetzt in einer ganz konkreten, sich immer ständig ändernden Situation verlangen, das wird die große Herausforderung, das auf diesen Dingern unterzubringen.
Bis dahin wird sicherlich noch einige Zeit vergehen, wenn sowohl an der Zuverlässigkeit als auch noch an den Kommunikationsstandards gearbeitet werden muss. Philipp Banse über die Netzwerkkommunikation im Internet der Dinge, über die wir jetzt sehr viel geredet haben. Und jetzt frage ich mich natürlich, holst du dir sowas, Vera? Hast du sowas? Bist du schon vernetzt im Haushalt?
Also bei uns ist Computer und Fernseher vernetzt. Das zählt nicht.
Ich weiß nicht, ob das schon als Internet der Dinge zählt, aber gut.
Also ich habe darüber lange nachgedacht und ich habe so ein bisschen meine Zweifel noch, aber nicht so wie Frank Schirmacher, nicht so dystopiemäßig, sondern nehmen wir mal diesen Kühlschrank. Der gibt dann Signale, wenn das Essen sozusagen verfallen ist oder so. Ich habe aber festgestellt, dass es für viele Menschen psychologisch wichtig ist, dass Essen sozusagen so lange im Kühlschrank liegen zu lassen, bis es schimmelt, weil sie sich nicht trauen, es vorher wegzuwerfen. Man müsste dann sozusagen neue Kompensationsmöglichkeiten finden, wenn der Kühlschrank alles schon für einen regelt.
Okay, also zur Neurosenpflege sollte man sich besser kein Internet des Dinges anschaffen. Ich habe tatsächlich bin so ein bisschen skeptisch, weil es halt tatsächlich so ist, dass ich denke, ich möchte eigentlich alle technischen Geräte, die ich habe, kontrollieren. Zumindest auf einem gewissen Level. Und dieses Internet der Dinge, das wird oft so präsentiert, das ist halt so, also kümmere dich nicht drum, da ist halt so Netzwerkzeug drin, da passiert irgendwas, wir sagen dir nicht was. Und das finde ich noch ein bisschen schlecht. Und es hat gerade auf Twitter jemand gesagt, von der ThingsCon auch, wenn man das beim Internet der Dinge nicht so macht, dass die User die Daten kontrollieren können, dann baut man nur weitere Knoten für Regierungsüberwachung.
Ja, aber du kannst doch jetzt schon vieles nicht kontrollieren, oder eigentlich?
Na, aber zumindest sozusagen so weit reingucken, wie es mir lieb ist. Das geht schon, wenn ich will.
Aber ich denke, man kann sich dem auch entziehen, würde ich sagen, dann, wenn es soweit ist.
Dann aufs Land, an die Klippe, in die Holzkiste.
back, meant it well, can't change all that.
Lorenz's Music sind eine Dreimann-Band aus den USA. Sie beschreiben sich als Rockband mit Experimentierstyle-Pop. Ein schwieriges Wort, was sie da ausgedacht haben. Und sie haben auch schon immer ein Faible für Creative Commons-Lizenzen gehabt.
Ja, und schon 2010 haben sich Lorenz's Music entschieden, ihre Musik unter eine Creative Commons-Lizenz zu stellen, die auch eine kommerzielle Nutzung ihrer Musik erlaubt. Das ist durchaus eine Seltenheit in der Netzmusik. Den Song, den wir eben gehört haben, Low, ist von der ganz aktuellen Single.
Breitband, Netzkultur.
So, der folgende Beitrag wird Ihr Leben für immer verändern.
Die nächsten Minuten werden das Internet in einem völlig anderen Licht erscheinen lassen.
Erst dachte ich, der Autor soll sich mal nicht so aufregen, aber dann geschah etwas, mit dem ich nicht gerechnet hatte.
So ungefähr würden wir klingen, wenn wir hier beim Deutschlandradio Kultur so ähnlich arbeiten würden wie BuzzFeed, Upworthy oder Heftig. Alles Newsseiten, die sich auf eine ganz besondere Form von Betroffenheits-Online-Boulevardjournalismus spezialisiert haben.
Die Seite Heftig wurde damit in den vergangenen Tagen selbst zur Schlagzeile, weil die Nutzerzahlen mit Platzhirschen wie Spiegel Online oder Bild.de mithalten können. Und weil das Angebot schon wenige Wochen nach dem Start Größen wie Handelsblatt oder Rheinische Post Online in Facebook-Likes überholt hat.
Aber was ist das Geheimnis dieses Erfolgs? Love Überland über schreiende Überschriften mit viel Emotionalität und wenig Inhalt.
Du wirst nicht glauben, was du in diesem Beitrag zu hören kriegst. Mich hat es völlig fertig gemacht. So geht die Art der Ansprache auf dieser wunderbaren Nachrichtenseite heftig.co. Die Dummheit vieler Menschen hat sich schon lange im Internet bemerkbar gemacht, bisher allerdings meistens in den Kommentarspalten und nicht im Hauptteil. Aber warum sollte man nicht die dummen Menschen abholen, die inzwischen längst im WWW zu Hause sind und völlig arrogant von den eingebildeten Intelligenzlern ignoriert werden, die über höhere Werte debattieren müssen, wie die, dass Sascha Lobo sich vom Netz verletzt fühlt oder dass irgendeine Netzneutralität verletzt wird? Was diese Kühe tun, nachdem sie vor dem Schlachter gerettet werden, ist unbeschreiblich. Ja, heftig.co geht ganz heftig ran ans Gemüt des Nutzers. Seine Mutter schickte ihn zum Stehlen. Niemand hätte erwartet, was er dann tat. Ja, in der Tat, der Ladenbesitzer schenkte dem Jungen nämlich das, was er klauen wollte. Und 30 Jahre später, der Kaufmann liegt im Krankenhaus, seine Tochter kann die Kosten nicht bezahlen, werden ihm diese erlassen. Denn der Arzt ist niemand anders als der junge Ladendieb von damals. Ach, das ist fast so schön wie unsere großen Fernsehfilme. Und der letzte Satz dieser wunderschönen Geschichte lautet: Geben ist die beste Kommunikation. Fein. Dieses Video ist der Werbefilm eines thailändischen Kommunikationsdienstleisters. Dessen Homepage ist strikt in dieser schnörkeligen Thai-Schrift geschrieben und deshalb war es den Leuten bei Heftig natürlich nicht möglich zu recherchieren, bevor sie die anrührende Geschichte als Nachricht auf ihre Seite stellten. Aber wozu auch? Wichtig ist doch nur die Botschaft. Diese fünf Dinge bereuen sterbende Menschen am häufigsten. Und bestimmt steht davon noch nichts auf deiner Liste. Eine Krankenschwester hat die Dinge aufgezeichnet, die Sterbende am häufigsten bereuen. Mehr Sex oder Bungee-Jumping wurden nicht erwähnt. Einer der häufigsten Sätze, besonders bei Männern, war jedoch: Ich wünschte, ich hätte nicht so hart gearbeitet. Dazu ein emotional wirkendes Foto wie aus der Werbung. Eine junge Hand, die eine alte Hand hält. Und die warmherzige Aufforderung: Teile diese eindrucksvollen Worte mit anderen. Vielleicht ist es der Anstoß, den manche deiner Freunde brauchen. Und das funktioniert wunderbar über die Mischung aus den grundlegenden sozialen Emotionen, Sympathie, Empathie, Neugier und Schuldgefühl und alles ad hoc zu befriedigen über den schnellen Klick auf den Gefällt-mir-Teilen-Button. Webseiten für den viralen Content vermehren sich rasend schnell, denn das Geschäftsmodell boomt.
Eine Blase, eine Blase.
Und da dachte sich also irgendwer irgendwo, die Deutschen sind doch auch für jede neue Sau zu haben, die durchs digitale Dorf rennt. Also machen wir auch so eine vitale, virale Nachrichtenseite auf, nennen die Heftig, melden die Seite in Kolumbien an und den Besitzer im Steuerparadies Belize und betreiben sie über Server in Kalifornien. Wer dahinter steckt, das hat nicht mal Lars Wienand von der Koblenzer Rheinzeitung rausgekriegt, der das ganze Thema heftig CO in den Medien überhaupt angerührt hat. Heftig befolgt exakt jene Binsenweisheit des Boulevardjournalismus, dass die Überschrift das wichtigste Element eines Textes ist, weil sie ja die Menschen anspricht bzw. anbrüllt. A. Vergiss die Regel, dass Überschriften informativ, objektiv und grammatisch korrekt sein müssen. B. Verspreche viel und übertreibe geschickt. C. Mache die Menschen extrem neugierig. D. Integriere Emotionen und Gefühle. Ist das Zynismus? Natürlich. Ist das ein Irrweg? Offensichtlich nicht. Bei den Social Media News Charts der Analyseseite 10.000 Flies befanden sich unter den Top 25 im April 15 Artikel von 3 deutschsprachigen Pseudonachrichtenportalen. In den Top 10 waren es sage und schreibe 9 und heftig ganz vorn. Und jetzt befürchten ums Niveau besorgte Netzbewohner, das sehe, Zitat, nach einer kleinen Medienrevolution aus. Ich glaube nicht. Bei solchen Medien? Eine Frau lernt einen obdachlosen Mann in Brasilien kennen. Ich hätte nie erraten, was als nächstes passiert.
Love über Land über emotionalisierte Viralschleudern. Markus, wir haben das übrigens mal ausgerechnet hier in der Zwischenzeit. Heftig hat 280 mal so viele Likes wie Breitband.
Oh Gott, das ist so deprimierend.
Würdest du darauf gehen?
Also nee, ich finde diese ganzen Seiten, also das sind nicht nur Heftig, Buzzworthy, Buzzfeed, Upworthy, wie sie alle heißen, eine interessante Übung und Selbstdisziplin, weil die Überschriften funktionieren. Die funktionieren tatsächlich immer, wenn man die irgendwo sieht. Du hast nicht geglaubt, was du hier gesehen hast. Und ich muss mich wirklich dazu ermahnen, wenn ich sehe, in der URL ist diese Seite, das ist Quatsch. Ich habe das mal eine Woche lang gemacht, also wirklich auf jeden Link geklickt und habe festgestellt, die Enttäuschung ist so profund, weil da einfach nur heiße Luft hintersteckt, dass ich jetzt wirklich, also ich müsste eigentlich mir mal so einen Filter bauen, wo automatisch diese Seiten geblockt werden. Kein Like von mir.
Okay, wir empfehlen breitband.deutschlandradiokultur.de. Da finden Sie jetzt auch gleich die gesamte Sendung zum Nachhören und weiterführende Links, das war es hier nämlich mit Breitband. Hier folgt jetzt im Radio die Deutschlandrundfahrt, heute aus Volkach in Bayern. Und sie erzählt eine spannende Geschichte von Transsexualität und christlichem Selbstverständnis. Wir sagen Tschüss, mein Name ist Vera Linz und du hast noch Musik.
Markus Richter, und es gibt noch eine letzte Musik von einem sehr jungen Künstler, der soll gerade mal 16 Jahre alt sein, kommt aus Washington. Und trotz des jungen Alters klingen seine Dubstep-Tracks schon so, als hätte sie jemand mit viel Erfahrung produziert. Sauber, fast schon ein bisschen routiniert, aber doch hörenswert. Resurrect von Volpe. Tschüss.
Tschüss.